Der Titel dieser Predigt ist, der die Gemeinde lieb hat. Gottes Hohelied der Liebe stellt uns im 8. Kapitel ein bekannt huldreiches Bild vor Augen, als da steht, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten. Aber was ist das doch für ein eindrückliches Bild, wie Gott hier die gesamte Realität unseres Glaubenslebens in einem Satz darstellt. Wie waren wir seit jeher da so selig geborgen und gestützt in all unserer Bedrängnis, Not und Angst? Und das lässt uns den bisher beschrittenen Pilgerweg wieder dankbar ganz neu betrachten, denn unser Fels Christus die ganze Zeit ja mit uns mitgegangen ist, Schritt für Schritt, und gleichzeitig bewahrt uns dieses Bild auch die Hoffnung auf die herrliche Zukunft bei ihm, unserem geliebten Haupt- und Eheherrn. Und dann steigert der Ton der nächsten beiden Verse unsere Freude noch mehr. Erinnern Sie doch weitläufig an die Worte des Apostel Paulus, mit denen er gezeugt hat vom Paradies, wohin er entrückt worden war, denn dort hatte er unaussprechliche Worte gehört. Worte, die ein Mensch nicht sagen darf. Allerdings hier schränkt Gott sein gutes Wort uns gegenüber nicht ein. Im Gegenteil, er lässt uns seinen liebevollen Zuspruch noch intensiver vernehmen und stärkt in uns die unverbrüchliche Hoffnung mit seinem Leben schaffenden und Leben erhaltenden Worten in seiner unwandelbaren Güte. Und das ist etwas, das wir als verlorene Sünder von uns aus niemals erahnt oder erwartet hätten. Ja, wäre er uns nicht so zugetan, dann würden wir nicht diesen lieblichen Klang seiner Worte vernehmen, würden nicht die himmlische Atmosphäre darin schmecken, in harmonischer Vertrautheit und inniger Zuneigung, wie sie sich hier ausdrückt, in den sehnenden Worten der Braut an den Geliebten, auf den sie sich stützt, indem sie sagt, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gebe, so würde man ihn nur verachten. Soweit der Text aus dem Hohelied. Und dieses Wort möge jetzt über dieser Stunde stehen, so wie die Glut der Liebe Jesu über unserem Verhältnis zu ihm, unserem Herrn, steht, auch wenn sie uns manchmal verdeckt scheint vor lauter irdischer Sorge und Mühe. Er ist dennoch gegenwärtig, auch wenn wir immer wieder deutlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass er vieles, das er in unserem Leben neu gestaltet, verbergen muss vor uns auf unserem irdischen Weg. Aber er tut das ja in seelsorgerlicher Treue, mit Rücksicht auf unsere Person. Wir würden ja vieles von dem Schönen gar nicht verstehen, das er auf unserem Pilgerweg unerkannt an uns tut. Und schon gar nicht würden wir es vertragen, zu entdecken, wie königlich er herrscht im Leben und das auch durch uns und welche Wirkungen davon ausgehen. Er muss uns hier auf Erden vieles Schöne, das er tut und das kommen wird, im Blick auf unsere Person verbergen. Warum? Damit wir klein und bescheiden bleiben. Aber dennoch, was für ein Verhältnis! Dabei sprechen wir dankbar von der uns angewiesenen Stellung in Christus vor Gott, so steht es Römer 15, 17, und damit von unserer tatsächlichen Vereinigung mit dem herrlichen Sohn Gottes. Von Anbeginn an stand dem Allerhöchsten, als er den Menschen schuf, dieses Bild vor Augen, sein Sohn und die Frau, die geliebte Gehilfin, die den Mann umgeben wird, wie er es ankündigt im Buch des Propheten Jeremia. Und sehen wir uns dazu auch das himmlische Bild an, das Gottes Wort uns von der Frau, von der Braut, des Lammes Gottes vermittelt. Als das steht in Offenbarung 21, und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Ja, wir haben recht gehört. Die Rede ist davon, dass sie die Herrlichkeit Gottes hat, die Frau. Und da verstehen wir doch, dass uns der Herr das nicht allzu sehr merken lassen kann auf unserem irdischen Lebens- und Pilgerweg, nicht wahr? Aber was ist das für eine herrliche Erfüllung von 1. Mose 2,18, wo Gott, der Herr, seine Absicht kundtut mit den Worten: Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Es gibt ja nur einen einzigen Satz in der Schöpfungsgeschichte, der aussagt, dass etwas nicht gut ist. Und das ist bekanntlich der: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wobei der hebräische Terminus für das Wort gut etwas beschreibt, das Gott für angemessen hält, für passend. Daher dann das Wort, die ihm entspricht. Und halten wir uns, wie uns ja geboten ist, an die gesunde Lehre des Wortes Gottes, dann dürfen, ja dann müssen wir dieses gottgewollte Mann-Frau-Verhältnis auf Christus und die Gemeinde deuten. Und darin liegt ja der größtmögliche Gewinn. Denn als dann nach Gottes Plan die Zeit erfüllt war, da ist er erschienen, der rechte Mann, der einzig eine, der geliebte Sohn des Allerhöchsten. Und er hat sich seine Frau erworben. Er hat sie erlöst, gereinigt und herausgekauft mit seinem eigenen Blut aus allen Nationen und Stämmen und Sprachen. Und halten wir uns vor Augen, vor welch großen Gedanken Gottes wir hier stehen mit diesem Geheimnis, das dann erst dem Apostel Paulus zu seiner Zeit geoffenbart worden ist. Und ach, wie sehr führt das Wissen von diesem Plan Gottes, den sein Sohn ausführt, jede blasphemische Einstellung und Meinung zur Ehe ad absurdum, alle weltliche, alle psychologische Literatur dazu, alle menschlich-diabolischen Verirrungen diesbezüglich, all die dummen Ehewitze und all die banalen Alltagsstreitereien. Der Apostel Paulus deutet im Heiligen Geist völlig zurecht das Geheimnis der gottgewollten Ehe auf Christus und die Gemeinde. Und damit sind wir alle gut beraten, diese Verbindung zwischen Mann und Frau prinzipiell von diesem herrlichen Gedanken Gottes her zu sehen, von ihrem gottgewirkten Ursprung. Und es gibt nichts, was diesbezüglich heilsamer wäre in Worten, Gedanken und im eigenen Verhalten dazu. Menschliche Seminare und ebensolche Seelsorgeversuche, die verfehlen ja stets das Ziel. Wir müssen uns auch das eine immer vor Augen halten. Christus ist nicht nur um der Sünde willen gekommen und um unserer Rechtfertigung willen vor Gott. Das sehr wohl, aber nicht nur, sondern um für sich die Frau zu bereiten und sie zu vollenden, passend für ihn, so dass sie ihm entspricht und ihn für immer umgeben kann, um ihn sein kann. Das Wort Gottes bestätigt das unter anderem mit folgenden Tatsachen. Christus liebt die Gemeinde. Er hat sie von jeher geliebt und darum ist er gekommen. Er nährt und er pflegt sie, die Gemeinde. Er hat sich selber für sie hingegeben und er hat sie geheiligt, das heißt für sich abgesondert, und er hat sie gereinigt im Wasserbad des Wortes. Und das ist natürlich noch lange nicht alles. Aber damit kommen wir zum Text für die heutige Predigt aus dem Epheserbrief. Hören wir jetzt ganz aufmerksam hin, Wort für Wort, und achten wir dabei besonders auf die betonten Zusammenhänge und Hinweise bezüglich Christus und die Gemeinde. Denn es geht ja hier und heute ums Original Gottes. Und so steht in Epheser 5, Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, schreibt Paulus, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Aus diesen Worten geht unter anderem deutlich hervor, dass uns die Gnade Gottes zu seinen Kindern gemacht hat, in, durch und mit Christus, und sie hat uns dabei ganz klar mit Christus vereinigt. Und damit sind wir als Glieder seines Leibes Teilhaber geworden, so steht es im 2. Petrusbrief, nämlich Teilhaber der göttlichen Natur, dieser Natur, die gekennzeichnet ist durch Gottes Liebe. Die Gnade Gottes hat uns dazu mit dem Heiligen Geist versiegelt, der in seinen gehorsamen Kindern wohnt. Das heißt, wir gehören unserem Bräutigam. Wir sind sein Eigentum. Und es wirkt sich auf allen Ebenen aus. Ein Beispiel aus dem Leben des Apostels Paulus. Er schreibt den Brief an Philemon, wie er seine momentanen Umstände sieht, mit folgenden Worten. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Es bedeutet, Paulus steht in seinem ganzen Leben und Dasein ganz allein seinem herrlichen Eigentümer gegenüber. Die Welt würde natürlich sagen, er ist ein Gefangener Roms, ein Gefangener Neros. Er aber bezeichnet seinen Zustand völlig zu Recht, auch im irdischen Gefängnis, so: Ich bin der Gefangene Jesu Christi, ich bin der Gefangene meines Herrn und Geliebten. Und das ist die einzig rechte Einstellung für uns. Wir stehen als Gottes Kinder, als die teuer von Jesus Erkauften in diesem neuen Leben, das Christus uns gegeben hat, ganz allein und ausschließlich ihm gegenüber und wir stützen uns auf ihn, wie unser Eingangswort bezeugt, ausschließlich immer auf ihn, ob wir jetzt im Wartezimmer eines Arztes sitzen oder uns an einer schönen sonnigen Stunde erfreuen, wir stehen ihm gegenüber. Wir sind ausschließlich in seiner Hand. Und diese Stellung muss uns stets bewusst sein. Das gehört zu der Freiheit, zu der Christus uns berufen hat. Wir sind sein. In welche Lage wir auch geraten, wir stehen allein unserem Eigentümer gegenüber. Ob im Operationssaal oder vor dem Standesamt, im Urlaub oder in tiefer Bedrängnis, ob gesund oder krank, sozial schwach oder nicht, wir sind die leibeigenen Sklaven Jesu Christi. Und etwas Besseres gibt es nicht. Wir sind heraufgekommen aus der Wüste dieser Welt mit all ihren Gerüchten und Ängsten und Unwahrheiten und Befürchtungen, aber wir sind erkauft worden von dem Geliebten, von dem, der uns zuerst geliebt hat, von ihm, der die Gemeinde geliebt hat, schon vor Grundlegung der Welt, und wir sind gestützt auf ihn allein, der uns nicht verlassen noch versäumen wird. Und in wie vielen Bedrängnissen haben wir das doch schon erleben dürfen, und wir lernen und erleben es ja ständig weiter und weiter, solange wir hier auf dieser Erde wandeln. Und dann kommt die glückliche Stunde, wo unser Eigentümer uns zu sich holen wird. Und wieder stehen wir allein ihm gegenüber auf unserem Sterbelager. Gott sei Dank. So steht es in Römer 14, 8. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir sind die Geliebten unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind Teil seiner Braut und wir gehören zu seinem Leib. Wir sind seine Patienten, wir sind seine Gefangenen und was auch immer sein und werden soll, wir sind die Seinen. Und so stehen wir in allen äußeren und inneren Belangen ihm allein gegenüber. Auch was unsere Sünde, unsere Schuld und Buße angeht, was Wiedergutmachungen, Bitterkeiten, Anfeindungen, Verleumdungen betrifft, auch unsere Vergangenheit. Wir stehen nur unserem Herrn gegenüber als Mitgekreuzigte, die in ihm neues Leben haben. Und dieser Zustand, diese Tatsache, die ist mit die wichtigste Erkenntnis eines Gotteskindes. Wir gehören niemand anderem als ihm, wo und wie wir uns auch immer befinden. Und es wird gut und wichtig sein für dich und mich, das in den kommenden, in unseren restlichen Tagen hier ganz real zu beherzigen. Sonst werden wir unweigerlich Schaden erleiden. Sie wurde uns ja eben vorgestellt, die Frau, die Braut des Lammes, das himmlische Jerusalem, die große Stadt, die vom Himmel herabkommt von Gott. Und der Galaterbrief sagt sogar, das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Sie ist frei in Christus, nicht aber aus eigenem und nicht im eigenen. Wenn ich zu der himmlischen Stadt gehören will, dann muss ich auch alles dran geben und meinem Eheherrn allein gehören. Und es ist längst kein Geheimnis mehr, dass es dabei immer schwerer wird im Glaubensleben. Es geht immer schlechter und schlechter und es wird täglich mehr gefordert, weil der Vater uns passend macht für den Sohn und uns zu ihm allein zieht. Und da reibt sich meine alte Weltförmlichkeit, die mir tief in den Knochen und im Herzen sitzt, die reibt sich gewaltig mit meinem jetzigen Brautstand. Wenn die alte Natur will nicht, dass Jesus allein über mich herrsche, die sagt ja immer, Jesus und. Wiewohl das neue Leben in mir sagt, er allein. Und mein Herz weiß, es gibt ja doch nichts Besseres. Er bloß nicht jetzt noch auf beiden Seiten ins Verderben hinken in diesem letzten Abschnitt. Haben wir es nicht alle erlebt? Solange wir jung waren im Glauben, ist es recht fröhlich gegangen, das Glaubensleben. Aber je älter wir werden im Glauben, umso intensiver merken wir, dass wir vom alten Menschen, von den alten Gewohnheiten und von den alten Sicherheiten nichts mehr erwarten dürfen. Sonst driften wir nämlich ab. Wenn wir jetzt nicht alles für Schaden achten, was früher uns und unser Dasein ausgemacht hat, und uns jetzt nicht endlich nach dem ausstrecken, was uns in Christus gegeben ist, in Christus allein, dann werden wir nicht bleiben. Der Glaube, der uns gegeben ist, der ist die Abhängigkeit von Christus, unserem Herrn, dem Sohn Gottes, der uns geliebt und erkauft hat. Eigenleben und eigene Sorge hat da keinen Platz. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sagt uns das Wort Gottes, das ist Luther 19,12 Text. Der Schlachtertext lautet, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr keinen Bestand haben. Wer nicht gehorsam an und in Christus allein bleibt, der kann auch nicht bleiben in der Stadt. Der wird am Ende nicht dazu gehören. Auch wenn alle Leute dir bezeugen, dass du gläubig bist, das hilft dir alles nichts. Wenn du dich für etwas anderes entschieden hast, dann hast du den Sohn Gottes beiseite geschoben, du willst dein Leben wieder selber in die Hand nehmen und du wirst auch genau das ernten, was du da siehst. Unser Herr sagt, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen, und das ist deutlich genug. Wir wissen, es steht in Johannes 15, 6. Wir haben ja vorhin den Charakter der himmlischen Stadt beschrieben, die von Gott kommt. Sehen wir uns jetzt die Art ihrer Kontrahentin an, der weltlichen Stadt, Babylon, die Große. In ihr wohnen die irdisch Gesinnten, die von Christus Unabhängigen, die Selbstherrlichen. Da steht in Offenbarung 18, ab Vers 7, sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Und darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und damit lieber zurück zu dem, auf den wir uns stützen. Und zu diesem Zweck hat uns Gottes Gnade auch den Heiligen Geist gegeben, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Damit uns die verwirklichte Vereinigung mit Christus immer klarer bewusst wird. Das fünfte Kapitel des Epheserbriefes, aus dem wir vorhin zitiert haben, beginnt mit den Worten, so seid nun Gottes Nachfolger, als die geliebten Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Diese Liebe ist die Natur Gottes, die sich hier bei unserer Betrachtung ja als der grundsätzliche Ausgangspunkt des Willens Gottes für uns erweist. Und wenn es darum geht, Gottes Nachfolger zu sein, dann bedeutet das, dass wir wandeln in dem, was Christus, unser Adonai, unser Eheherr, in uns bewirkt. Denn gerade dieses Wandeln ist uns ja möglich gemacht in Christus, gestützt auf ihn, den Geliebten. Und wenige Verse weiter wird uns von der Natur Gottes gesagt, dass er Licht ist. Und wieder wird dabei unser Verhältnis, unsere Vereinigung mit Christus deutlich hervorgehoben und deren praktische Auswirkung und Folge wird extra betont in Epheser 5,8. Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Hören wir noch einmal genau hin. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ja, Licht im Herrn, nicht unser Christentum, nicht unser Glaube, nicht unser Zeugnis ist dieses Licht, sondern unser Eheherr Jesus Christus. Er allein. Auch hier ist es nur Christus, der in und an uns alles bewirkt, auch das Licht. Und darum heißt es, steht im Vers 14, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Die beiden sprachlichen Begriffe, das Wort Vater und das Wort Sohn, diese beiden Bezeichnungen waren schon vor der Schöpfung da, in den göttlichen Personen. Und noch etwas war da. Der strikte Wille Gottes, dass Menschen, die es damals noch nicht gab, Gemeinschaft mit ihm haben sollen, mit dem Sohn. Da verstehen wir, wo wir da hineingenommen sind, wenn wir auch die enorme Tragweite und Dimension davon nicht erfassen können, so sehen wir doch die Liebe Gottes, die uns vor ihn hinstellt, die uns zu Söhnen und Töchtern des Allerhöchsten macht und zu Gegenständen seiner Wonne. Denn Christus hat die Gemeinde von jeher geliebt und der Gegenstand unserer Wonne soll und kann letztendlich nur Christus sein. Deshalb ist diese wunderbare und so perfekte Verbindung geplant und geschaffen und herbeigeführt worden. Und so ist der Christus als unser geliebter Eheherr auch der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Hier ist mehr gegeben als alles, was ein verlorener Mensch sich je hätte wünschen können. Alles ist durch Christus und für ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm, so Kolosser 1. Er hat sich selber zu allem gemacht, was dazu nötig war. Hunderte seiner Namen bezeugen das auf jegliche Weise, wie zum Beispiel Immanuel, Gott mit uns, aber auch der Knecht Gottes und das Lamm. Jo, hier ist mehr als Weisheit, hier ist mehr als Rettung, hier ist mehr als Heil. Denken wir nach, lesen und schlagen wir nach, danken wir ihm auf den Knien, unserem Eheherrn, dass er uns alles geworden ist. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung und alles andere, was für uns und für unser Heil nötig ist. Viel, viel mehr. Wie wird die Frau, die Braut des Lammes beschrieben? Sie hat die Herrlichkeit Gottes, steht. Weil sie ihn hat. Wie perfekt und lückenlos er allumfassend hat er uns da für sich erworben. Hier auf unserem Pilgerweg aber lässt uns absichtlich nur wenig davon sehen. Und doch ist es uns hier schon bewusst. Unsere Schuld hat er bezahlt, den schweren Tragekorb hat er von unseren Schultern genommen, bleibende Hoffnung und Zukunft gibt er uns, und er hat uns gereinigt im Wasserbad seines Wortes. Er hebt und trägt uns unentwegt, denn er selber ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben für die Seinen. Was für ein Bräutigam! Was für ein umsichtig und vollkommen sorgender Eheherr! Wie dürftig sind dagegen alle irdischen Derivate, die Brautwerbungen, die Liebesbezeugungen, die ja niemals ein Herz erfüllen können auf Dauer mit dem, was es braucht. Christi-Liebe, die Liebe unseres himmlischen Eheherrn, die bleibt in Ewigkeit unverändert. Und im Jakobusbrief steht, dass Gott nicht vorwirft. Und Hand aufs Herz, in welcher irdischen Ehe findest du das, dass nie ein Vorwurf erklingt? Hier aber ist Christus, unser Eheherr, der niemals einer Sünde bezichtigt werden konnte, und der wirft nicht vor, er rettet, er herrscht, er wird urteilen, aber er wirft nicht vor. Erinnern wir uns dazu noch einmal an die Eingangsworte aus dem Hohelied und sehen wir hinweg auf ihn, auf das Wesen des Anfängers und Vollenders unseres Glaubens. Als dort steht, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wer hätte sonst die Herrlichkeit beim Vater verlassen, um seinem Weib anzuhängen, mit all den Leiden und Strapazen und bei all dem Widerspruch und Widerwillen unsererseits, die er erdulden musste, bis uns, die wir so schuldbeladen waren, so verdreht und geistlich tot, bis uns seine Liebe überwältigt hat, diese seine Feuerglut, diese Flamme des Herrn, deren Eifer unbezwinglich ist und die sich exakt auch für uns als solche erwiesen hat und immer noch erweist. Und nein, wir haben ihn nicht gesucht von uns aus. Es gibt da ein Wort, das mir in meiner Lehrzeit immer wieder gesagt wurde von meinen Lehrherren, und dieses Wort heißt unaufgefordert. Ein Wort, das frühere Erzieher nicht selten von sich gaben, und doch hat es oft lang gedauert, bis es einem jungen Menschen im Bewusstsein geblieben ist, und auch das meist nur zeit- und stückweise. Hier aber haben wir das Wesen dieses Wortes lebendig vor uns, in der Person unseres Herrn, in seinem Namen Yahweh, der sinngemäß aussagt, ich werde sein, ich werde alles sein, das du jemals brauchen wirst, unaufgefordert und unaufhörlich. Und das ist es, was wir an unserem Herrn haben. Das ist es, was wir die ganze Zeit schon erleben, ob wir es dankend wahrgenommen haben oder immer noch undankbar hinnehmen. Die ewige Segnung und das ewige Vorrecht seiner Person, die werden ja für seine gehorsamen Geliebten nimmermehr aufhören. Und je mehr wir Christus kennen, desto mehr werden wir seine göttliche Vortrefflichkeit kennen und schätzen. Ja, je mehr und je länger wir seine tiefe Liebe erleben, desto mehr werden wir erkennen, wie vollkommen und uneingeschränkt er in seiner Zuneigung zu uns ist. Gott hat ja seine Liebe schon dadurch bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So Römer 5, 8. Und so stehen wir seiner Liebe gegenüber, die wir nicht gesucht hatten. Er hat gehandelt, dank seiner Absicht. Von uns aus war nichts da, das seine Gnade hervorgerufen hätte. Er musste von sich aus die Gegenstände seiner Liebe, also uns, erwerben. Er hat sich selbst von sich aus für uns gegeben. Und er hat uns von sich aus gereinigt, für ihn selber. Damit er uns für sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Betrachten wir diese tiefe Liebe Jesu, wie Gottes Wort sie beschreibt. In Epheser 5, 2, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, zu einem lieblichen Geruch für Gott. Er hat sich selbst gegeben. Das ist der höchste Beweis seiner Liebe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde, so sagt er selber im Johannesevangelium Kapitel 15, 13. Und was für ein Leben hat er da dabei gelassen? Er hat die Versammlung geliebt und er liebt sie noch, vollkommen, göttlich und unendlich. Aber nicht, dass er nur etwas getan hat für sie. Nein, er gab sich selbst, der Sohn Gottes. Er wollte und er musste dazu die Lichtherrlichkeit beim Vater verlassen. Und er hat nicht daran festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich entäußert und erniedrigt und ist gekommen und hat sich selbst gegeben. Er hat sich zur Sünde machen lassen für uns. Er ist zu nichts geworden, um dich und mich zu erwerben. Von uns her war dafür kein Anlass gegeben, sondern es ist einzig und allein die Liebe Christi. Und die gibt sich selbst. Nichts wird von ihm zurückgehalten. Er hat sich selbst gegeben und damit ist uns das Höchstmögliche gegeben. Seine Selbstopferung war ja vollkommen, denn alles von seiner Natur hat daran teilgenommen. Ach, würden wir diese wunderbare Tatsache doch nur besser erfassen. Es war sein Beweggrund, halten wir das fest, so gut es geht, sich selbst zu geben. Kinder, seine Tat ist mehr als alles, was gesagt werden kann über die Heilswirkungen, über das Opfer an sich, über die Sündenvergebung und über alles, was da immer an Guten geschehen ist. Das eine, dieses eine ist mehr als alles andere. Der herrliche Sohn Gottes gibt sich selbst, der deckungsgleiche Sohn des lebendigen Gottes. Halten wir doch immer wieder still vor dieser zutiefst unfassbaren Tatsache. Damit sollte ich eigentlich hier aufhören. Sollte schweigen, sollte mich dankbar hinsetzen und müsste vor Freude still anbetend weinen. Aber sehen wir uns noch kurz an, was das Wort Gottes im Epheserbrief uns weitersagt. Und beachten wir dabei, dass dem großen Werk, nämlich die Ekklesia, die Herausgerufene, passend zu machen, damit sie ihm entspricht, dass dem seine Liebe und seine Selbstopferung vorangeht, als da steht, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Es heißt nicht, er reinigte sie und er wusch sie und dann hat er sie geliebt, weil sie gewaschen und gereinigt war, um von ihm geliebt zu werden. Nein, so ist es nicht. Er gibt sich vielmehr selbst für sie und nun ist sie vollkommen zu Recht die Seine. Er besitzt sie in der absoluten Vollkommenheit seines Herzens. Und das heißt, er gibt sich für sie, weil er sie liebt. Und erst danach sagt er, sie muss gereinigt werden. Sie muss für mich passend gemacht werden. Nicht aber heißt es, glücklich muss sie sein. Auch wenn wir ohne Zweifel glücklich sind in ihm, weil wir ihm angehören in Gehorsam und Wahrheit. Nein, nicht glücklich, sondern zu ihm passend muss sie sein. Sie muss für ihn bereit gemacht werden, ihm entsprechend gemacht sein. Und so hat sich Christus vorgesetzt, die Versammlung zu dem zu machen, was Gott im Anfang definiert hatte, dass sie ihm entspricht, dass sie zu ihm passt. Und darauf kommt der Herr zurück im hohepriesterlichen Gebet, wenn er den Vater bittet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und damit sind wir dieser so wichtigen Reinigung unterworfen, im Wasserbad des lebendigen Wortes Gottes. Und verachten wir diese Gnade keine Minute, sondern haben wir Lust am Gesetz unseres Christus und sinnen wir darüber nach, Tag und Nacht. Denn, wie im Timotheusbrief steht, im zweiten, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung und in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Das Wort Gottes ist ja der Richter über alles, was in mir Gott entgegensteht. Also alles, was anders ist, als es soll, was nicht passt, was meinem Eheherrn nicht entspricht. Dagegen aber offenbart mir sein Wort auch, was in Gott ist, um mich dann ihm ähnlich zu machen. Und deshalb fährt Christus fort in seinem Gebet zum Vater und sagt, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Als Mensch bin ich ja nicht das, was ich sein sollte. Aber ich bin jetzt mit Christus verbunden. Und Christus selber ist der Ausdruck dessen, was ich sein soll. Und er allein bringt in mir konsequent sein Wesen hervor, wenn ich mich seiner Erziehung nicht verweigere. Und es muss ja schließlich kommen, was Gott von Anfang an beschlossen hat, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Paulus durfte dazu im 2. Korintherbrief schreiben, wie das vor sich geht. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. So reinigt das Wort Gottes unsere Beweggründe, unsere Gedanken und unsere Vorstellungen und verwandelt uns durch den Geist des Herrn. Denn nur der Herr ist es, der das tut in uns. Er allein, unser Herr Jesus Christus. Er erlöst uns, er reinigt uns, er heiligt uns und er stellt uns dar vor sich. Wir haben also zwei, nur zwei, aber doch zwei unabdingbare Komponenten in unserem neuen Leben. Und die sind uns allen auch so gut bekannt. Erstens Christus als Person, als Herrn und alles, was er noch ist für uns, wovon wir ja heute schon einiges gehört haben. Und das bedeutet für uns hin zum Herrn, immer wieder hin zum Herrn. Alles, was wir ohne ihn anfangen, ohne ihn denken, tun und wünschen, ist und bleibt die Sünde. Denn alles, wo wir ihn beiseite setzen und selber leben wollen, gereicht uns zum Schaden. Und nichts ist wichtiger, als in ihm und bei ihm zu bleiben. Und das Zweite ist, das Wort Gottes. Soweit wir dieses lieb haben und es über alles schätzen und in uns aufnehmen, soweit werden wir innerlich durch Gottes Geist gerichtet und geführt und verändert. Und so können wir durch unseren Herrn verändert werden. Wo wir es aber versäumen, dem Wort die erste Stelle einzuräumen gegenüber allen anderen Stimmen, auch gegenüber der eigenen, werden wir Schaden leiden. Soll heißen, bleib bei Jesus. Bleib in Jesus, rede zu ihm über alles, was dich bewegt, bedroht und erfreut, bete ohne Unterlass und schätze Gottes Wort über alles und sei reichlich dankbar dabei. Eines aber muss ununterbrochen unseren ganzen Wandel begleiten, dieses hin zum Herrn, stets und immer mehr durchdrungen von seinem Wort. Und damit haben wir das schöne Eingangsbild ein Stück weit betrachtet. Wir haben verstanden, wer die ist, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten. Und wir werden entsprechend reagieren, je nachdem unser Verlangen nach dem Geliebten und der Gehorsam zu seinem Wort ist. Wie setzt das Wort der Offenbarung dazu die Konsequenzen fest? Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht und wer unrein ist, verunreinige sich weiter und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Heißt nichts anderes, als mich abzusondern für unseren Herrn. Innerlich. Und nun, als Wegzehrung für die Letztgenannten noch einmal Worte aus dem 5. Kapitel des Epheserbriefes. Ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt allezeit Gott dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Die Gnade sei mit euch allen. Amen.
Amen.